Herzlich willkommen bei Heiße Eisen, dein, euer Einstieg in den Skisport. Ich bin der Oliver.
Und ich bin Silvana. Hallo.
Grüßt euch.
Wir wollen euch zu Beginn erstmal nochmal dran erinnern, wir haben jetzt Mai. Mai 2023, ich sag's dazu, weil diese Folgen sind ja ewig abrufbar. Und ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, uns zu unterstützen beim Publikumsvoting beim Deutschen Podcastpreis. Wir haben schon gesehen, ganz viele von euch haben abgestimmt und das ist ja wirklich ganz einfach. Also ihr braucht euch nirgendwo registrieren, ihr braucht euch nirgendwo anmelden, irgendwelche Daten hinterlassen, sondern einfach auf die Seite gehen, Deutscher Podcastpreis, Publikumsvoting, Kategorie Wissen und dann auf H findet ihr Heiße Eisen und die Stimme für uns abgeben. Und das könnt ihr mehrmals machen. Also auch wenn ihr schon einmal abgestimmt habt für uns, vielen Dank. Dann macht's gerne nochmal. Und morgen nochmal.
Ja, das ist immer unterschiedlich, ob das geht oder nicht. Also manchmal geht's an einem Tag, dann geht's wieder nicht. Womit hat es zu tun? Was meinst
du? Dann zeigt's immer an, so, sie haben schon abgestimmt, am nächsten Tag steht's dann aber nicht mehr und man kann's. Genau. Also, es wäre cool, wenn ihr ein bisschen probiert. Aber was wir für eine große Community haben, das haben wir jetzt wieder gesehen, als es um die Patches ging. Wir freuen uns total, dass das so gut bei euch angekommen ist und dass ihr so rege davon Gebrauch gemacht habt, diese Patches zu bestellen, die Olli für euch kreiert hat. Und dass so viele, wir haben es jetzt auch schon selber auf dem Schießstand gesehen, dass Leute diesen Patch an der Tasche tragen. Das ist schon echt cool. Freut
ja,
uns sehr.
Absolut. Also das ist wirklich echt ein schönes Gefühl. Wir waren neulich auch unterwegs und da kommt einer mit einer Langwaffentasche und dann prangert da so unser Logo dran, also unser Patch und sieht halt auch richtig cool aus. Es erfreut mich wirklich. Und auch lustig war auch in dem Paketshop, wo ich die Briefe immer abgegeben habe. Ja, die fühlen sich ja schon ein bisschen komisch an. Und die Jungs, die da arbeiten, nach dem dritten Tag, wo ich immer reinkam, die haben mich dann schon immer so komisch beäugt. Und die haben immer gedacht, ich verschick sonst welche synthetischen Drogen vielleicht in diesen Briefen. Und ich warte noch auf den Tag, dass die mich mal wirklich fragen,
was da eigentlich
was
drin
da
ist.
Was da eigentlich drin ist, ja.
Ja, es ist schon komisch. Ja, es muss immer versichert sein und so. Und die fragen
ja,
sich auch
genau.
So, okay, warum knistert das so komisch da drin? Aber kommen wir mal zum heutigen Thema. Wir haben das jetzt nochmal rausgesucht, weil wir seit der Folge KI im Einsatz, ey, das war doch wirklich krass, ne? Also wir haben die Folge rausgebracht und irgendwie gefühlt jeden Tag, sogar in der Tagesschau, war plötzlich Chat-GPT-Thema. Da ging es um KI, wie das unser Leben beeinflusst. Das ist so wie, als hätten wir so einen Stein losgetreten und auf einmal, also, oder wir nehmen es halt dann mehr wahr. So wie, wenn du einmal was ausgesprochen hast, plötzlich siehst du es überall.
Na, vorhin, ich habe dich halt so gefeiert. Und da war das noch gar nicht so präsent in den Medien oder halt hier Social Media. Jetzt in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen kam das auf, als hätten wir oder du durch die Idee mit dieser Folge den Stein ins Rollen gebracht. Und ich habe dich so immer von der Seite immer so angeguckt. Also ich bewundere dich ja sowieso immer, wenn du ein Projekt anfängst, egal ob es nur mit dem Podcast zu tun hat oder mit uns irgendwas oder hier. Egal, was du anpackst, das wird halt immer ein Erfolg. Also da war ich wieder so geplättet. Ich so, ey, wie kann man denn so vorausschauend sein? Dieses Thema, ich hatte das vorher noch nie gehört. Also dieses, ich habe es schon wieder vergessen.
Chat-GPT.
Und auf einmal, ich mache den Fernseher an, Chat-GPT. Ich mache den Fernseher aus, ich mache ihn wieder an, Chat-GPT. Und schon krass.
Ja, und jetzt haben wir auch die letzten Wochen ganz viel eben, was du gesagt hast, bei Social Media auch gesehen. Menschen, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, im Skisport auch, mit VR-Brillen, die das ausprobieren. Und da haben wir gedacht, da haben wir doch jemanden, beziehungsweise Olli hat das gesagt, der sich besonders damit auskennt und der vielleicht was dazu sagen kann, wie ist denn da der aktuelle Stand, wie ist der Entwicklungsstand, was kann das und was kann das für Sportschützen leisten, wie kann das helfen, vielleicht im Training oder ist es eigentlich nur was für Polizeieinheiten, für behördliche Anwender, die eben was Konkretes trainieren wollen oder können wir auch als Sportschützen vielleicht davon profitieren? Und deswegen hast du dich mit dem Timo getroffen.
Genau, und den Timo hatten wir eigentlich für eine andere Folge schon im Blick oder ich. Und dann auch da wieder mache ich den Fernseher an und ich so, Silvana, komm schnell her, guck mal hier, das ist der Timo. Und dann war der in irgendeiner Sendung da gerade zu sehen, wie er in Österreich Polizeieinheiten mit dieser Virtual Reality Brille da begleitet. Dieser Mensch ist in ganz Europa unterwegs gewesen, hat Erfahrungen sammeln können und müssen halt auch im Rahmen so einer Projektstudie. Und den haben wir jetzt im Podcast. Ist doch richtig cool.
Und der ist eigentlich ein Kollege von dir, ne? Der arbeitet bei der Berliner Polizei, der ist Polizeibeamter.
Genau, der ist Polizeibeamter und ist auch Einsatztrainer. Und daher kam der Kontakt zustande.
Und für die Hard Facts noch, er ist 48 Jahre. Wie wir alle fühlt er sich natürlich viel jünger, was ich auch cool finde.
Na, er hat gerade geschrieben, er wäre schon gerne nochmal 20.
20?
Naja, also ich...
Also ich würde nicht gern wieder 20 sein.
Ah doch, also um ihn mal beschreiben zu können, auch euch mal zu beschreiben, also auch so ein Kraftpaket. Und wenn ihr euch jetzt mal, wir nehmen mal seinen Sport, Football, also American Football. Und er hat nicht in der Offense Line gespielt, er hat in der Defense gespielt. Defense, da gehört er hin. Also auch mit seinen Körperausmaßen. Also er ist wirklich so ein Fels in der Brandung, so könnt ihr euch vorstellen. Wenn der halt vor euch und dann so runtergebeugt hat und dann stürmt er auf euch zu.
Wieso hast du jetzt hat gesagt?
Das sagen die doch immer.
Ach so, ja. Ich dachte, du hast, soll ich das rausschneiden, hast du dich versprochen?
Hab ich wieder einen epileptischen Anfall? Nein, ich weiß nicht, warum die das da sagen, aber jedenfalls könnt ihr uns ja mal aufklären. Ja, also jetzt habt dann vor Augen, also stämmig, bärtig.
Aber er ist doch auf unserem Podcast-Cover auch, ne?
Ja, stimmt, genau. Haben wir ein Foto, da ist sein Gesicht nicht zu sehen.
Aber ist auch okay.
Aber ist auch okay, genau.
Aber nochmal die Hard Facts, ich sag's nochmal. Also er ist Trainer in der Ausbildungsgruppe Einsatztraining. Und ist zuständig bei der Berliner Polizei für Innovationen und Marktschau. Das finde ich total krass, dass es wirklich sowas gibt. Jemand, der zuständig ist für Innovationen. Hätte ich jetzt bei der Berliner Polizei, sorry, aber das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja doch, da ist viel im Wandel. Also so altbacken sind wir nicht
mehr. Ja, voll cool. Und Timo ist seit 3 Jahren eben an diesem EU-Projekt VR und Polizeitraining beteiligt. Und ihr habt euch getroffen im Auto, im Dacia Docker wieder?
Genau, auf dem Parkplatz vor einem Brauhaus in Berlin, wieder im Dacia Docker getroffen. Und da ist ja die Aufnahmequalität ja immer hervorragend, obwohl die Leute dann schon immer reinglotzen, was machen die beiden da? Aber uns hat es nicht aus der Fassung gebracht und werdet ihr ja gleich hören.
Ich will noch ganz kurz dir eine Frage stellen. Du hattest noch nie so eine VR-Brille auf, ne?
Ganz genau. Also das ist halt auch so eine Sache, ich kann da gar nicht mitreden. Ne? Also es ist halt auch mal schwierig, zum Thema Fragen zu stellen, wo ich mir noch gar nichts drunter vorstellen kann. Und dann hat er hatte auch mal den Tipp uns gegeben, weil ich habe ihn dann auch gefragt, ich so, ja, hast du irgendwelche Fotos für unsere Podcast-Folge als begleitendes Foto? Und er so, ach, geh doch einfach zu Saturn und setz dir so eine Brille auf. Und das können wir wirklich mal machen, jetzt nicht nur wegen dem Podcast als Foto, weil wir haben ja jetzt ein Foto, aber dass wir uns einfach mal so eine Brille aufsetzen und das mal austesten.
Und so ein Gefühl für kriegen, was das mit einem macht.
Genau,
ne?
Genau. Auf der anderen Seite hat er aber auch uns beide eingeladen, das einfach mal auszuprobieren. Und das werden wir gerne in Anspruch nehmen. Also ich sowieso, weil mich wahrscheinlich zukünftig betreffen wird, beruflich. Aber wenn ich dich da mitnehmen darf und ich nehme mir jetzt mal wörtlich, dann machen wir das. Das wird cool.
Ja.
Ich jag dich dann durch irgendwelche Szenerien, keine Ahnung.
Boah, ich habe voll
Angst. Bleib stehen, ich krieg dich.
Ihr programmiert dann Monster oder so ja, und genau. Dann, nein. Wir hören uns jetzt die Aufnahme an und wir wünschen euch ganz viel Spaß damit.
Viel Spaß. Hallo Timo.
Hallo Olli.
Du befindest dich ja hier in einem Sportschützen-Podcast. Ich hoffe, das ist dir klar, ja?
Das ist mir klar. Ich bin ja selber auch Sportschütze.
Ja, okay, super. Und also, bist du auch eifriger Hörer?
Ich muss gestehen, nicht alle Folgen, aber einige Themen, die mich angesprochen haben, habe ich logischerweise gehört.
Sehr gut.
Aber ich bin nicht komplett offen und laufenden. Also da muss ich zu meiner Schande gestehen, die Zeit habe ich leider nicht.
Okay, vielleicht hast du ja jetzt noch Urlaub oder so, dann kannst du ja die Zeit nehmen.
Ein bisschen was nachholen.
Okay, bleiben wir bei dir. Seit wann bist denn du Sportschütze, Timo?
Grundsätzlich bin ich seit 1993 an diversen Waffensystemen ausgebildet. Ich war vorher bei der Bundeswehr, bevor ich zur Polizei gekommen bin. Hab dann nach der Bundeswehr mit so ein paar Jägern gemeinsam angefangen, so ein bisschen IPSC zu schießen. Hab mich aber nie so richtig aufraffen können, selber mich um eine WBK zu bemühen. Und habe vor mittlerweile 8 Jahren einen ehemaligen Schulkameraden kennengelernt oder wieder getroffen, der Vizepräsident bei einem Schützenverein war. Und wir sind darüber ins Gespräch gekommen und da habe ich dann wieder Blut geleckt und bin seit 2015 jetzt offiziell auch mit einer eigenen WBK dann Sportschütze.
Timo, was ist denn deine Lieblingswaffe?
Meine Lieblingswaffe? Das ist schwer zu sagen. Ich schieße wirklich gerne viele Waffen, probiere mich daraus auch aus. Ich stehe eher auf moderne Waffensysteme, also mit klassischen 1911er oder sowas musste mir nicht kommen. Revolver ist auch nicht mein Ding. Aber momentan tendiere ich wahnsinnig in Richtung Phoenix. Muss sagen, die Phoenix Redback und die neuen Waffen, die sie rausgebracht haben, die Predator und die Drake, gefallen mir schon sehr gut. Und ich liebäugel derzeit mit einer Phoenix Redback.
Okay. Wo das mit dem Virtual Reality, oh, ist ja echt ein Zungenbrecher, wa? Wo das aufkam, musstest du die Leute davon überzeugen, ob es funktioniert, oder konntest du gleich in die Vollen gehen und denen zeigen, wie es funktioniert?
Nein, es sind ganz viele Vorbehalte bezüglich Virtual Reality Training. Ich habe ganz häufig von Einsatztrainern die Aussage gehört, na, alles, was ich in der virtuellen Realität darstelle, kann ich doch im echten Leben viel besser trainieren. Ich musste ihnen immer wieder klar machen und zeigen, dass ich mit Virtual Reality viel mehr Möglichkeiten habe, mein Training darzustellen und auch möglichst viele Situationen, Szenarien innerhalb kürzester Zeit zu ermöglichen. Als das Projekt angefangen hat vor 3 Jahren, waren wir damals in den Niederlanden. Dort ist der Technologiepartner des EU-Projekts gewesen und wir haben uns dort die Technik mal angeguckt. Das System, das dort verwendet wurde, ist ein relativ altes System. Das wird schon seit, glaube ich, über 10 Jahren auch beim niederländischen Militär genutzt. Ist damit nicht auf dem aktuellsten Stand der Technik, und als ich die Technik getestet habe, war ich innerhalb von 2 Minuten sofort an der sogenannten Cyber Sickness oder Motion Sickness erkrankt. Sprich, ich musste die Brille abnehmen, weil sonst hätte ich da in die Ecke gekotzt. War nicht wirklich schön, die Erfahrung. Und das ist auch der Grund, warum ich der Trainer geworden bin, der sich mit der Technik am meisten auseinandergesetzt hat. Dadurch, dass ich in der virtuellen Realität selber nicht trainieren konnte, habe ich dann als Einsatztrainer, der ja Szenarien und Abläufe kennt, habe ich dann den Technikern, die natürlich keine Ahnung von Polizeitraining haben, erklärt, wie sie so ein Szenario am besten programmieren können, was realistisch ist, was nicht realistisch ist, und bin dadurch in die Funktion des Einsatztrainers in der Virtual Reality geworden.
Das heißt also, du hattest da auch einen gewissen Aha-Effekt, der eigentlich negativ behaftet war für dich selber jetzt mit dem Würgereiz oder Würgegefühl oder mit dem Kotzgefühl. Hattest du auch ein Aha-Erlebnis, dass du für dich gesagt hast, Alter, das ist die Zukunft. Genau so, so muss zukünftig polizeiliches Einsatztraining aussehen?
Das Aha-Erlebnis hat sich bei mir in dem Moment ergeben, als ich die Möglichkeiten gesehen und erkannt habe, was man dort alles machen kann. Während ich bei realem, szenariobasierten Training immer die Diskussion mit den Teilnehmern, mit den Schützen oder mit Probanden, die dort in dem Szenario unterwegs sind, immer die Diskussion führen musste, was sie gemacht haben, was sie nicht gemacht haben, und das auch nur wirklich spärlich mit Kameras wieder aufarbeiten konnte, habe ich in der virtuellen Realität die Möglichkeit, aus sämtlichen Perspektiven, die man sich vorstellen kann, mit einer freien Kameraführung, mit Blick durch die Augen, mit Blick über die Schulter, mit einer Orbitkamera, die um den Kopf kreist, mit Blick durch die Waffe. Also ich kann mir wirklich sämtliche Blickwinkel, kann ich mir angucken und im Nachhinein auswerten. Und dieses Auswertetool, diese Auswertemöglichkeiten, die ich dort habe, das ist ein Riesenvorteil, egal in welchem Bereich ich unterwegs bin. Also diese elendig langen Diskussionen, ich habe doch hinter die Tür geguckt, ich habe doch dort hinter den Schrank geguckt, ich habe meinen Kopf doch dahin gedreht, kann man sich ersparen, indem man einfach das Szenario sich nochmal anguckt und explizit in die Szene reinklickt und sagt von wegen, hier, Computer sagt nein, du hast da nicht hinter die Tür geguckt. Also darfst du dich auch nicht wundern, wenn plötzlich der Täter hinter dir steht.
Das sind ja massig viele Vorteile für das polizeiliche Arbeiten. Siehst du denn auch Vorteile für Sportschützen beispielsweise? Kann jetzt ein Sportschütze, der mit dem Sport, mit dem Hobby anfängt, kann der das zukünftig auch irgendwie nutzen?
Auf jeden Fall. Gerade was das Trockentraining anbelangt. Also wenn man einen guten, einen erfolgreichen Schützen fragt, der wird einem immer sagen, dass das Trockentraining eigentlich den viel größeren Teil seines Trainings ausmacht als der scharfe Schuss selber. Das heißt, bestimmte Abläufe, wie ziehe ich meine Waffe, wie nehme ich meine Waffe beispielsweise beim IPSC vom Tisch auf, wie lade ich meine Waffe, wie bringe ich meine Waffe ins Ziel, diese Hand-Auge-Koordination, dafür brauche ich gar keinen scharfen Schuss. Und wenn man sich den Markt anguckt, was es dort alles für Tools gibt, sei es jetzt von Mentis, das Tool, was jede Bewegung trackt, was die Waffe macht, sei es diese Laserpatronen mit entsprechenden Zielscheiben, wo ich das machen kann, oder vielleicht sogar schon Virtual Reality Brillen, die das ebenfalls anbieten. Also die Möglichkeiten sind da riesengroß und der Markt entwickelt sich so rasant. Die Technik ist wirklich so schnelllebig. Da sind ganz, ganz viele Dinge auch für Sportschützen mit Sicherheit möglich.
Also jetzt kenne ich ja immer nur diese Laseranlagen oder diese Schießkinos, wo man sich dann auch mal einbieten kann, als Jäger auch beispielsweise. Das hat aber mit dem Virtual Reality nur ansatzweise was zu tun, wa? Du hast irgendwas erzählt von zweidimensional, dreidimensional. Was wird denn da anders dargestellt in so einem Schießkino, als das ist, wenn du so eine Brille auf hast beispielsweise?
Mhm. Also wer noch nie in einem Schießkino war, das muss man sich vorstellen wie ein ganz normales Kino. Da läuft ein Film ab, wo ich dann mit einer Waffe auf diese Leinwand schießen kann und dann wird mir der Treffer auf dieser Leinwand angezeigt. Egal, ob ich das jetzt als Jäger habe, wo ich im Wald unterwegs bin und auf Wild schieße, oder im polizeilichen Kontext, wo ich dann Szenarien habe, wo ein Angreifer oder vielleicht auch eine unbeteiligte Person ist, wo ich mich entscheiden muss, ob ich schießen muss oder nicht. Das ist halt immer eine zweidimensionale Darstellung. Ich stehe also im Raum und sehe vor mir eine zweidimensionale Darstellung eines Films. Mit der Virtual Reality Brille habe ich den riesen Vorteil, dass ich in dem Raum mich befinde. Und wenn ich meinen Kopf drehe, dann bewegt sich das Bild auch mit, was ich bei einer Leinwand nicht habe. Wenn ich den Kopf nach rechts drehe, sehe ich die Leinwand dann halt aus dem linken Augenwinkel, aber das Bild wandert nicht mit. Mit der Virtual Reality Brille kann ich komplett in diese virtuelle Realität eintauchen und dabei spricht man von einer sogenannten Immersion. Das Eintauchen in die virtuelle Realität. Und je realistischer die Grafik ist, je fließender die Übergänge in der Grafik sind, desto mehr fühlt sich das nach der echten Realität an.
Okay, aber es gibt ja auch diese Schießkinos, da kannst du ja auch einen scharfen Schuss abgeben. Wäre es theoretisch möglich, einen scharfen Schuss mit einer VR-Brille abzugeben? Kannst du dir sowas vorstellen?
Vorstellen kann ich mir das. Das lässt sich ja durchaus programmieren, dass ich bestimmte Bereiche auch in der virtuellen Realität dann als Gefahrenbereiche markiere. Das passiert auch heute schon, wenn ich zum Beispiel eine kleinere Räumlichkeit habe, aber die virtuelle Realität weit darüber hinausgeht. Da muss mir ja irgendwie in der virtuellen Realität signalisiert werden, dass ich mich jetzt nicht weiter bewegen sollte, weil sonst renne ich in die Wand. Da gibt es auch ganz witzige Videos, wenn man bei YouTube mal guckt, wo sowas regelmäßig passiert, weil die einfach vergessen, dass sie sich in der virtuellen Realität befinden und voll mit der Brille gegen die Wand rennen. Das kann natürlich nicht Sinn und Zweck dieses Trainings sein. Und genauso kann ich mir vorstellen, dass ich da auch durchaus mit einem scharfen Schuss auf einer Schießbahn trainieren kann. Der limitierende Faktor wäre dabei natürlich die sicheren Bereiche. Bin ich auf einer klassischen Schießbahn, wo ich nur in eine Richtung schießen kann, ja, dann ist es relativ eindimensional, das Training. Da bringt mich die Virtual Reality Brille nicht weiter. Habe ich aber eine 180 oder 270 Grad Schießbahn oder womöglich sogar eine 360 Grad Schießbahn, so wie ich es in Polen kennengelernt habe, dann kann ich da auch eine virtuelle Realität raufprogrammieren. Aber was sich da viel mehr anbieten würde, es gibt auch sogenannte Augmented Reality Brillen. Das heißt, ich habe eine Brille auf, durch die ich ganz normal durchgucke. Ich sehe die Realität und über die Brille werden dann plötzlich Dinge eingespielt, die in der Realität nicht vorhanden sind. Sprich ein Angreifer oder eine Schießscheibe oder was auch immer, worauf ich dann schießen kann. Also auch das gehört im weitesten Sinne zur Virtual Reality dazu. Und das würde sich dann natürlich auch mit einem scharfen Schuss kombinieren lassen.
Das heißt also, wenn du jetzt nicht den scharfen Schuss mit reinnimmst, hast du aber trotzdem Waffensysteme an den Personen dran. Wie kann man sich denn diese Gerätschaften vorstellen? Sind das dann halt Nachbauten 1:1 oder irgendwelche? Kannst du auch die Echtwaffen vielleicht nehmen, die, wo man die Läufe dann austauscht? Wie verhält sich es denn da? Also, weil du kannst ja eigentlich nicht den irgendwelche anderen Waffensysteme in die Hand drücken, ob es nun ein Jäger oder ein Polizist ist, der muss ja schon auf die vertrauten Waffensysteme zurückgreifen können.
Das ist bisher wirklich ein ganz großes Manko gewesen bei allen Systemen, die ich kennengelernt habe, dass entweder Softwarewaffen genutzt wurden, die von der Handhabung logischerweise nicht original den echten Waffen entsprechen, oder ich sogar irgendwelche Plastikdummies hatten, da ich in der virtuellen Realität ja jede Waffe darstellen kann, die ich möchte. Eigentlich reicht es, wenn ich einen Besenstiel oder einen Stock in der Hand habe, den ich in der virtuellen Realität wie eine P226 oder eine SFP9 darstelle oder ein MCX oder was auch immer ich mir vorstelle. Ich kann den auch als Cowboy verkleiden und mit einem alten Unterhebelrepetierer ausstatten, obwohl ich nur einen Besenstiel in der Hand habe. Das ist für uns im polizeilichen Kontext natürlich nicht wirklich sinnvoll. Und wir befinden uns ja gerade in dem Prozess, ein Testsystem für die Polizei Berlin zu beschaffen. Und für uns als Einsatztrainer war es ein ganz großer, wichtiger Faktor, dass wir unsere eigenen Trainingswaffen einbinden können, damit die Handhabung der Waffen genauso bleibt. Und es gibt Anbieter, die sind durchaus in der Lage, dort diese Waffen zu implementieren. Das heißt, ich kann mit einer Trainingswaffe, mit einer sogenannten FX-Blauwaffe, die wir aus unserem Training ja schon kennen, polizeilicherseits, die in der Handhabung 1:1 dem entspricht, was wir an realen Waffen haben, und kann die dann in der virtuellen Realität einbinden.
Das heißt also, der Repetiervorgang beispielsweise wird sich dann auch da wiederfinden. Also die Haptik ist da und du merkst auch, wenn du geschossen hast, okay, an der Waffe passiert auch etwas.
Genau so sieht's aus. Es gibt ja verschiedene Arten, wie ich mit diesen FX-Waffen oder Blauwaffen trainieren kann. Es gibt verschiedene Munitionstypen. Es gibt Knallkartuschen. Es gibt einfach nur Kartuschen, die den Verschlusslauf simulieren. Oder es gibt halt auch Markierungskartuschen, die ich dann nutzen kann. Und wenn ich jetzt nur die normalen Kartuschen nutze, die den Verschlusslauf simulieren, dann habe ich ja genau das. Ich krümme den Abzug ab, imitiere den Verschlusslauf, der durch einen Sensor an der Waffe wahrgenommen wird und in der virtuellen Realität genauso dargestellt wird. Das heißt, ich merke in der Hand, meine Waffe bewegt sich, der Verschluss ist gelaufen, und in der virtuellen Realität sehe ich genau das. Der Verschluss ist nach hinten gelaufen, die Hülse wird ausgeworfen und eine neue Patrone wird zugeführt. Oder auch nicht, auch eine Störung würde das System dann erkennen anhand von Sensoren und Schaltern an der Waffe, die eine minimale Veränderung der Trainingswaffe erforderlich machen, und könnte dann dort genauso trainieren.
Jetzt hört das hier einer unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen, Baron, Baroness, sehr solvent, Schlossbesitzerin, Schlossbesitzer, und denkt sich, hey, geil, ey, dann spare ich mir den Gang, den Weg zum heimischen Schießstand. Ist das möglich? Was muss der oder diejenige sich jetzt anschaffen, um das zu Hause dann zu ermöglichen? Ich habe jetzt extra das betont, solvent. Ich denke mal, das wird schon im Markt noch kosten. Aber ist das möglich? Hätte der die Möglichkeit, auf sowas zurückzugreifen?
Es kommt natürlich immer darauf an, wie realistisch möchte ich das darstellen. Möchte ich jetzt wirklich eine Waffe in der Hand haben, die sich anfühlt, die von der Haptik her und von den Bewegungsabläufen genauso sind wie meine echte Waffe? Möchte ich vielleicht sogar meine echte Waffe dort implementiert haben? Dann bin ich da natürlich in Bereichen, die sich ein Normalsterblicher vermutlich nicht leisten können wird oder will. Wenn es mir aber reicht, einfach nur die Hand-Auge-Koordination zu trainieren, sprich, wie bringe ich meine Waffe aus dem Holster für die Augen, wie baue ich die Visierlinie auf? Wenn ich das trainieren möchte, gibt es mittlerweile Angebote, braucht man nur mal zu googeln. Da gibt es Standalone-Systeme, wo ich eine Brille aufsetze, die mir dann entsprechende Möglichkeiten mit einem Controller oder mit einem Gerät, was ich dann an eine PTB-Waffe, also Schreckschusswaffe, oder an eine Software-Waffe ranklicke und damit genauso trainieren kann wie mit meiner echten Waffe.
Du hattest vorhin erwähnt, dass es dich so ein bisschen an den Rand gebracht hat und dann halt auch dann dieses Kotzgefühl bei dir hervorgerufen hat. Ist das ein Problem von der Zeit her, dass halt jeder Mensch, wo es immer unterschiedlich ist, dass der vielleicht eine halbe Stunde das aushält, der andere aber einen ganzen Tag mit dieser Brille rumrennen kann? Oder ist das jetzt schon medizinisch vielleicht untersucht worden, dass das jeden von uns an seine Grenzen bringen kann, weil du einfach in dieser Welt dich, ja, dass es dein Geist so ein bisschen überfordert, so dreidimensional denken auch zu wollen?
Das ist eine sehr gute Frage. Im Rahmen des EU-Projekts ShotPros hatten wir ja unter anderem mehrere Universitäten beteiligt. Wir hatten die Uni Heidelberg, wir hatten die Freie Universität Amsterdam, wir hatten die Katholische Universität Leuven in Belgien und den Campus Vesta aus Belgien hatten wir dabei. Und die haben in verschiedenen Bereichen die Effektivität und Effizienz der Virtual Reality getestet. Das haben sie mit Speichelproben, mit Elektroenzephalogrammen, also sie haben Gehirnströme gemessen, sie haben die Hautspannung gemessen, sie haben den Puls und die Atmung gemessen, um zu zeigen, ob Virtual Reality Training den gleichen oder einen Effekt hat, ähnlich wie ein echtes Training. Was diese sogenannten Motion Sickness anbelangt, das liegt an der Technik überwiegend. Habe ich ein System, man spricht hier von der sogenannten Latenz, wo die Bildrate nicht dem entspricht, was wir gewohnt sind, wie wir normalerweise gucken, dann kann es logischerweise passieren, dass ich da sehr sensibel drauf reagiere. Das kennen manche Menschen auch aus der Realität. Ich bin zum Beispiel jemand, ich kann in der Bahn kann ich nicht lesen, Wenn sich um mich rum alles bewegt und mein Blick die ganze Zeit auf einen Punkt fixiert ist, wird mir dabei übel. Genauso, wenn ich mir angucke, meine Kumpels, die alle irgendwelche Ego-Shooter-Spiele spielen, wenn ich auf der Couch sitze und die ganze Zeit auf den Monitor starre, wo wildeste Bewegungen sind, dann wird mir nach einer Viertelstunde schlecht. Und genauso ist es in der virtuellen Realität auch. Es gibt Menschen, die reagieren darauf, die genau wie du gesagt hast, das nicht zusammenbringen, dass virtuelle Realität halt nicht dem entspricht, wie ich in der Realität die Dinge wahrnehme. Aber ein Großteil der Menschen, da sind wir dann wieder bei der sogenannten Immersion, die nehmen das irgendwann gar nicht mehr wahr. Und wir haben, das war das, wo ich in ganz Europa unterwegs war, und wir haben auch in Berlin sogenannte Field Trials, also Feldtestversuche durchgeführt, wo wir Teilnehmer hatten, über 90% der Teilnehmer, die halt gar keinen Unterschied festgestellt haben. Teilweise waren die so sehr in der virtuellen Realität eingetaucht, dass sie gar nicht gemerkt haben, dass sie eigentlich nur eine Computergrafik vor sich haben. Und dann gab es, ich würde mal sagen, im einstelligen Prozentbereich Teilnehmer, die wie ich leichenblass geworden sind, denen kotzübel war, die dann aussteigen mussten. Und das kann man aber auch nicht trainieren. Also das sind Dinge, entweder der Körper reagiert drauf oder nicht.
Wozu ist denn diese, man kann sie ja als künstliche Intelligenz dann bezeichnen, die dann da dein Gegenüber ist? Also ob der Trainer denen jetzt ein Gesicht gibt oder eine Handlungsabfolge, wozu wird denn diese künstliche Intelligenz dann in der Lage sein? Das interessiert mich mal. Wenn ich auf den schieße, ist der irgendwann auch in der Lage zurückzuschießen? Also ist er bestimmt, aber kriege ich dann auch was ab? Kriege ich einen Impuls ab? Kriege ich dann einen Elektroschock ab? Ich meine, wir befinden uns ja, jetzt die vorletzte Folge war ja auch schon so in so einem Science-Fiction-Szenario da, wo ich immer von meinen Roboter-Zukunftsvisionen dann erzählt habe. Ich stelle mir es jetzt so vor, okay, der schießt jetzt auf mich. Ich kriege jetzt hier, ja, vielleicht kriege ich auch was ab und dann wird sich damit auch auseinandergesetzt?
Auf jeden Fall. Also ich habe ja im Rahmen dieses Projekts logischerweise auch mehrere Systeme kennengelernt. Wir haben selber verschiedenste Systeme getestet. Es gab nur einen Technikanbieter, der generell an dem Projekt beteiligt war. Aber da wir als Polizei Berlin geplant haben, uns selber ein System zu beschaffen, haben wir uns logischerweise auch andere Systeme angeguckt. Und dort gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, wie so eine Sachen dargestellt werden. Im Rahmen des Projekts hatten wir sogenannte Pavlok-Bänder, also von Pavlov. Diese Pavloks waren kleine Impulsgeber, die man programmieren konnte, die entweder einen Impuls gegeben haben, also muss man sich vorstellen wie eine Vibration, oder aber auch Elektroschocks. Und diese Elektroschocks waren so, dass man wirklich auch die Hand sich bewegt hat. Und wenn man den Finger am Abzug hat, das dann auch zu einer ungewollten Schussabgabe hätte kommen können. Also die waren schon so, dass man gemerkt hat, da passiert was. Ein anderes System, was bei der Stadtpolizei in Zürich schon seit mehreren Jahren genutzt wird, hat einen Gürtel, den man sich um den Bauch bindet, der nicht nur einen kurzen Impuls gibt, sondern wirklich über einen 30-sekündigen Zeitraum immer wieder Elektroimpulse abgibt. Und das war ganz witzig, da war ich mit einem Kollegen in der virtuellen Realität, der musste in dem einen Szenario den Täter stellen, den ich dann beschossen habe. Und mein Kollege ist dann wirklich vor Schmerzen zusammengekrümmt, weil das schon sehr schmerzhaft war. Und als das Szenario beendet war, war er der Meinung, er müsste sich bei mir revanchieren. Da ich aber wusste, dass es dass es sehr schmerzvoll ist, hatte ich in weiser Voraussicht diesen Gürtel nicht angelegt. Und mein Kollege hatte sich gewundert, warum ich nicht reagiere. Und hat gedacht, er schießt die ganze Zeit daneben und hat sich tierisch geärgert, bis ich ihm dann eröffnet habe, du, ich wusste, dass du das machst, deswegen habe ich den Gürtel gar nicht angezogen.
Da können wir uns ja fast schon die Frage sparen für dein kuriosestes Erlebnis, was mit der VR-Thematik zu tun hat. Ich denke mal,
das war sehr kurios.
Das ist schon wirklich kurios.
Mein Kollege war auf jeden Fall sehr verärgert. Ich habe nur gelacht.
Was war das für ein Schmerz dann? Ungefähr so, ich war ja bei den Hundeführern und wir haben es dann auch manchmal so gemacht, wenn wir irgendwo standen, wo wir dann auch Publikumsverkehr hatten, die vielleicht uns auch mal eine Frage gestellt haben. Und dann hatte doch der ein oder andere mal auch eine Tier- also oder amtsärztliche Erlaubnis, seinen Hund damit auszubilden. Was man sich jetzt auch immer, man hat da immer ganz falsche Vorstellungen, was da für ein Elektroschock da rankommt. Das sind ja Ausbildungshalsbänder und da kommt auch nur so ein kleiner Impuls, der halt dann auch einen dann auch wieder aufwecken sollte, wenn man gerade vielleicht in irgendeiner Reizlage ist. Und das hat dann der eine oder andere sich dann um den Hals gemacht und von Weitem wurde dann das immer mal ausgelöst, wenn man halt nicht artig war. Das hat dann für Irritation beim Gegenüber gesorgt. Solche lustigen Geschichten könnte ich in Massen erzählen, aber es geht ja hier nicht um mich, es geht ja um dich, Timo. Vielen Dank, dass du da warst. Richtig cool. Sehr gerne. Ich denke mal, dass du noch stundenlang hier referieren könntest.
Definitiv. Ich war ja so viel unterwegs und habe mich da so viel mit auseinandersetzen müssen und auch weiterhin auseinandersetzen werde. Und natürlich könnte ich darüber stundenlang referieren. Ich finde, das ist ein wahnsinnig interessantes Feld. Und die Technik entwickelt sich so rasant, wenn man sich anguckt, was vor 5 Jahren noch möglich war. Und ich erinnere mich an meine Jugend, als die ersten Virtual Reality Gaming Zentren kamen, wo ich wirklich mit mehr oder weniger Strichmännchen unterwegs war. Und was heute möglich ist, und wenn man sich dann anguckt, was in Zukunft auf uns zukommen wird mit dem Metaverse und den Meta-Humans. Also es dauert nicht mehr lange und wir sind irgendwann in einer Matrix, wo wir nur noch zu Hause sitzen und als Energielieferant sitzen und den ganzen Rest unserer Zeit in der virtuellen Realität verbringen.
Kann ich mir dann auch meinen Avatar aussuchen? Also rein körperlich?
Du kannst
und so?
Alles sein, was du möchtest.
Ich will Don Pedro sein.
Don Pedro?
Ja, mit langen schwarzen Haaren. Wie würdest du gerne aussehen wollen dann?
Ich habe gar keine Idee.
So wie jetzt?
Ja, ich
wunderschön.
Ich finde mich eigentlich ganz cool.
Sehr
so,
gut, ja, wie ich, mit meinen langen schwarzen Haaren, da beneidet mich jeder Zweite. Okay, wieder ein schön sachlicher Abschluss hier. Timo, vielen Dank, mach's gut.
Sehr gerne, tschüssi.